Hallo und herzlich willkommen zur 159. Episode des Computerbase Podcasts CB Funk. Ja, diese Woche gibt es tatsächlich zwei Episoden. Doppelwumms ist der Fachbegriff. Nachdem Jan sich ja diese Woche schon mit Wolfgang und Raff von PCGH verabredet hat, was schon vorher geplant war, um mal über verschiedene Benchmark-Ansätze und eventuelle Diskrepanzen zu sprechen, Apple aber diese Woche genutzt hat, um ja, ein Feuerwerk ist das zu plakativ, an Produkten auf den Markt zu bringen, dachten wir uns, hey, dann gibt es eben eine zweite Episode CB-Funk zum Wochenende. Und weil Jan seinen Dienst diese Woche ja schon geleistet hat, habe ich, also Fabian, mir einen anderen Kollegen geschnappt, nämlich Dennis. Hallo Dennis.
Hallo.
Ja, und du beschäftigst dich redaktionell mit Apple, hast auch diese Produktvorstellungen dieser Woche begleitet mit einigen News und Analysen. Dementsprechend bist du jetzt der Mann vom Fach und wir schauen uns mal an, was hat Apple vorgestellt diese Woche? Drei MacBooks haben wir gesehen, davon eine ganz neue Kategorie, das MacBook Neo, das günstigste MacBook seit ja, aller Zeiten, möchte ich sagen. Korrigiere mich, es ist bestimmt falsch. Aber
Glaube ich auch.
zumindest soweit ich zurückdenken kann. Wir haben Refresh beim iPhone, beim MacBook. Wir haben neue Displays. Wir schauen uns die Produkte mal an. Wir reden darüber, wie fügen die sich ein in Apples bisheriges Portfolio. Und was bedeutet das generell für den Markt, beziehungsweise wen erreicht Apple damit und wen vielleicht nicht? Und weil wir hier im Podcast sind, gibt es auch noch unsere persönliche Meinung, ob ihr es wollt oder nicht. Los geht's. Ja, Dennis, diese Woche war der Mobile World Congress und ich hatte dich gerade schon gefragt im Vorgespräch, war das Apple-Event jetzt eigentlich Teil davon oder nicht? Aber naja, so richtig war das ja gar kein Event, sondern es waren Vorstellungen, die einfach nur zeitgleich zu dieser Messe stattfanden, aber eigentlich nicht damit affiliiert waren, oder?
Ja, genau. Apple hat das ja ganz geschickt gemacht, ähnlich wie Samsung im Vorfeld gemacht hat. Und zwar die Produkte nicht in Barcelona vorgestellt, sondern nebenbei an drei verschiedenen Orten. Ich glaube, das war einmal Shanghai, London und New York. Dort Journalisten und Medienvertreter eingeladen, um die dann dort mit Informationen zu versorgen und natürlich auch ein Stück weit von Barcelona fernzuhalten.
Ja, also das Event wirklich gekapert, es versucht es zu dominieren und zumindest aus meiner Wahrnehmung würde ich auch attestieren, dass das geklappt hat.
Ja, definitiv. Also ich glaube, über das MacBook Neo und über die ganzen anderen Sachen, die Apple vorgestellt hat, ich glaube, du hast es vorhin schon erwähnt, ein wahres Feuerwerk. Ich zähle, je nachdem, wie man zählt, findet man, glaube ich, acht neue Produkte und das innerhalb von 3, 4 Tagen. Und das ist natürlich etwas, was so auch Samsung im Vorfeld nicht geschafft hat.
Naja, und du hast gerade schon erwähnt, es war eben nicht ein Event, eine Keynote, wie wir das halt vor allem aus dem Herbst natürlich immer kennen, wo es dann halt auf einen Schlag neue Produkte gibt, sondern Apple bedient sich ja für diese untere Riege der Modelle oder nachträgliche Vorstellungen, die das Portfolio ergänzen, immer mehr einer Salami-Taktik und gliedert das Ganze auf eine ganze Woche, um natürlich auf der einen Seite jedem einzelnen Produkt eine eigene Bühne geben zu können, auf der anderen Seite sodass das Ganze auch in den Medien entsprechend aufbereitet werden kann, kleinere Produkte, Nebensächlichkeiten eben nicht hinten runter fallen und dann schafft es Apple wahrscheinlich wie keine andere Firma, wirklich die gesamte Technikbranche, die gesamte Technik-Medienbranche fast eine Woche lang ja, so zu beschäftigen, dass Apple immer das Thema schlechthin ist, jeden Tag.
Genau, ich glaube, seit Montag hat man täglich Artikel zu diesem Thema, zu den ganzen Vorstellungen in seiner Timeline gehabt oder auch wenn man einfach nur Sachen googelt zu aktuellen Technikthemen. Ich glaube, dann kommen einem immer mal wieder Apple-Artikel auf den Google-Browser oder was man auch immer benutzt. Aber ich glaube, das wird auch noch weitergehen die nächsten Tage, weil ja dann immer noch ein paar weitere Details nach und nach geliefert werden, die dann plötzlich auftauchen oder in Dokumentationen gefunden werden. Und ich glaube, das wird uns jetzt auch noch bis ins Ende der Woche begleiten.
Aber die Produktvorstellungen sind jetzt durch, ne? Also wir nehmen das jetzt am Donnerstag auf. Da ist jetzt alles
Genau.
passiert.
Ja, ich glaube, Apple ist tatsächlich jetzt durch. Jetzt am Donnerstag kam auch nichts mehr. Ich glaube, da wurde in den ersten 3 Tagen alles verschossen, was mittlerweile fertig ist. Die neue Siri.
Wir bleiben bei der Feuerwerk-Metapher.
Ich glaube auch, ja.
Okay, Dennis, ich würde sagen, damit wir es aus den Füßen haben, schauen wir uns mal die beiden langweiligsten Produktneuheiten, also die beiden langweiligsten Upgrades an, Neuerungen an. Ich möchte den beiden Produkten, nämlich namentlich MacBook Air und iPad Air, ja, jetzt gar nicht das Siegel langweilig geben, aber was wir da als Update gesehen haben, ist eine reine Produktpflege. Es gibt neue CPUs, also SoCs, ne? Das iPad Air geht vom M3, der ja inzwischen schon 2,5 Jahre alt ist, zum M4, der ja auch schon 2 Jahre alt ist. Und das MacBook Air, das geht vom M4 zum aktuellen M5, den wir ja seit Oktober auch im MacBook Pro, also dem kleinen MacBook Pro, schon haben. Spec-Bump, sonst hat sich nichts getan, oder?
Ja, genau, so viel ist auch gar nicht mehr hinzuzufügen. Wir haben in beiden Modellen jetzt schnellere Chips, die jeweils ein Jahr jünger sind und dementsprechend auch vermutlich 1 oder 2 Jahre länger durchhalten werden als die Vorgänger, wenn man
Bei den
sich jetzt.
Software-Updates.
Genau, bei den Software-Updates, ganz klar. Was sich ansonsten noch geändert hat, ist aber tatsächlich, dass das iPad Air mit M4-Chip jetzt auch den N1 und den C1X bekommen hat, wenn man sich für ein Modell mit Mobilfunkmodem entscheidet. Das bedeutet, auch genau hier hat Apple die Chips von Qualcomm rausgeworfen und stattdessen eigene Chips eingebaut, um Wi-Fi und Mobilfunk zu bieten.
Gut, für die Kunden, für die Nutzer macht das idealerweise keinen Unterschied.
Die Chips
Oder?
sind bisher eigentlich sehr performant. Das
Ja.
bedeutet, ja, im Endeffekt wird der Nutzer keine große Veränderung merken. Apple verspricht aber beim N1 weiterhin, dass damit ein stabilerer und flüssigerer
Okay.
iPhone-Hotspot möglich ist. Aber ich glaube, das hat noch niemand ausführlich getestet.
Okay, lassen wir das iPad mal iPad sein. Beim MacBook Air. Eine Sache wäre ja noch anzusprechen. Du weißt, worauf ich hinaus will. Der Speicher.
Ja.
Also nicht der Arbeitsspeicher, da bleiben wir bei 16 GB. Das hatte Apple ja letztes Jahr, war das letztes Jahr, vorletztes Jahr, also ne, als diese Apple
Doch, ja.
Intelligence-Geschichte losging, hatten sie das ja erhöht, die Basiskonfiguration von 8 auf 16. Da bleiben wir auch. Optional gibt es auch 24 oder 32 im Air. Aber die SSD, die hatte bisher im Basismodell 256 GB und jetzt ist diese Option gestrichen. Es gibt 512 in der Basis.
Genau.
Aber.
Aber gleichzeitig hat Apple den Preis wieder etwas erhöht. Soweit ich mich erinnern kann, um genau 100 € zusätzlich. Und das stellt dann natürlich für jemanden, der sich jetzt ein neues MacBook Air kaufen möchte, in gewissermaßen auch eine Preiserhöhung dar, auch wenn sich der Speicher dann natürlich verdoppelt hat in der
Ja,
Ausstattungsvariante.
also es ist immer schwierig, also ohnehin Preise zu vergleichen, wenn man auf der einen Seite Produkte hat, die noch nicht einmal offiziell erschienen, also noch nicht auf dem Markt sind, ne, also UVP, mit Produkten, die es halt schon seit einem Jahr oder länger gibt, wo man dann die Marktpreise zu Rate ziehen kann. Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das jetzt halt diese Geschichte von wegen anderer Preis bei anderer Verpackungsgröße ist wie im Supermarkt, wenn man im Regal sieht, dass ein bestimmtes Produkt ja, neue Verpackungsgröße hat oder jetzt in der kompakten Verpackung eine geänderte Rezeptur, diese Geschichte. Man weiß, okay, irgendwo wird man wahrscheinlich jetzt veräppelt. Haha. Aber man kann den Finger nicht so genau drauflegen. Es ist hier, denke ich, eine ähnliche Geschichte, je nachdem, aus welcher Perspektive man sich das anschaut.
Wobei natürlich in jedem Fall der Verpackungsinhalt verbessert wurde durch den neuen M5-Chip.
Okay, aber 512 GB sind günstiger geworden, aber das Einstiegsgerät ist teurer geworden. Also das,
Genau.
was ich meine. Denn wenn man sich bei dem bisherigen, beim M4-Modell, das wir bis jetzt hatten, die 512 GB SSD ausgesucht hat, dann musste man ja im Vergleich zum Basismodell 250 € Aufpreis dafür zahlen. Wir kennen Apples absurde Preise für Speicher-Upgrades. Und jetzt wurde das um 150 € billiger, diese Konfiguration. Aber dadurch, dass die nochmal 100 € günstigere Einstiegskonfiguration mit 256 GB fehlt,
Genau,
je nachdem.
das sind halt die beiden Sichtweisen.
Ja.
Einerseits hat Apple jetzt dem Kunden die Wahlmöglichkeit genommen, bezahle ich weniger für weniger Speicher. oder bezahle ich mehr für mehr Speicher? Und Apple hat jetzt entschieden, naja, jetzt bezahlt jeder mehr für mehr Speicher. Wenn es auch weniger ist, als es nur vor einem Jahr der Fall war.
Also jeder bezahlt mehr, aber weniger mehr als bisher.
Genau, wenn man es ganz kompliziert und nur verständlich ausdrücken will, dann kann man es so formulieren, ja. Gut.
Ich habe mich ja ehrlich gesagt schon ein ganz bisschen gewundert, dass sie überhaupt hingehen und ein Speicher-Upgrade machen in der gegenwärtigen Situation, wo die Speicherpreise überall durch die Decke gehen und wenn man den Industriequellen glauben mag, auch keine Besserung in Sicht ist in naher Zukunft. Aber mit Blick auf das MacBook Neo, über das wir dann gleich noch sprechen werden, vielleicht haben wir da einen Grund gefunden. Gut, aber bevor wir zum Neo kommen, und ich denke, das ist das interessanteste Produkt, ein zweites Mal, dass wir das mit den Füßen haben, die Pro-Modelle, und die sind ja eigentlich doch ganz interessant, denn da hat sich ja was getan, zumindest ja, nicht nur beim Namen des SoCs, sondern vielleicht sogar beim Inhalt.
Ja, also das ist ja ganz interessant. Apple hat eigentlich nur erstmalig die M5 Pro und M5 Max Chips vorgestellt. Die waren ja letzten Herbst noch nicht da. Da hat Apple nur exklusiv die neue Generation vom M5 vorgestellt als Basischip.
Ja, den gibt es ja nur im 14 Zoll MacBook Pro und das ist dann ja im Endeffekt ein, ja, wenn man so möchte, ein Hybrid zwischen MacBook Pro und MacBook Air oder sogar iPad Pro mit dem ganz kleinen Chip, was ich persönlich immer attraktiv finde, für wenn man das gute Display haben möchte, die Konnektivität, aber die Leistung gar nicht unbedingt braucht, das gab es schon, aber wer mehr Leistung wollte, dem konnte Apple bisher nur den M4 Pro oder M4 Max anbieten.
Genau, und das hat Apple jetzt dann nachgeholt vor einigen Tagen und tatsächlich den M5 Pro und den M5 Max vorgestellt mit noch mal mehr GPU, noch mal mehr CPU-Power und angeblich auch mit mehr KI-Leistung.
Gut, die KI-Leistung, da warten wir dann mal auf die Anwendung. Aber wir haben ja jetzt hier, wenn wir Apple mal glauben möchten, nicht einfach nur einen hochskalierten M5, sondern wir haben neue CPU-Kerne.
Richtig, Apple hat zum ersten Mal seit, ich glaube, Einführung der M-Serie im Jahre 2020 sind sie von ihrem bekannten Modell mit Performance-Kernen und Effizienz-Kernen rübergegangen zu einem neuen Modell, wo sie Super-Kerne und Performance-Kerne nur noch verbauen in den Pro- und Max-Modellen.
Okay, das Marketing hat hier um sich geschlagen. Heißt das jetzt, wir verlieren die Efficiency-Kerne, wir behalten die Performance-Kerne und kriegen zusätzlich noch mal krassere Superkerne, also superlativ?
Also Apple schafft da durch die Umbenennung tatsächlich selbst sehr, sehr viel Verwirrung, stellt aber in der Pressemitteilung klar, die neuen Superkerne sind nichts anderes als die bisherigen Performance-Kerne. Das heißt, es ist in der Spitze vermutlich, das müssen auch noch Tests bestätigen, nicht mehr Leistung zu erwarten in einem Single-Core-Benchmark, als es bisher der Fall war. Stattdessen hat Apple sich aber dazu entschieden, die Effizienzkerne zu streichen und dafür auf eine neue Art von Performance-Kern zu setzen. Und hier geht Apple aber leider gar nicht ins Detail. Es ist sehr unklar, was diese neuen Performance-Kerne tatsächlich können. Es gibt aber Berichte von den Events, auf denen Apple mit Journalisten und Medienvertretern gesprochen hat, also die in Shanghai, London und New York, die wir am Anfang erwähnt haben, dass die neuen Performance-Kerne im Grunde Effizienzkerne sind, nur mit mehr Leistung. Das bedeutet auch weiterhin verbaut Apple Effizienzkerne, nennt sie aber Performance-Kerne, weil sie angeblich mehr Leistung versprechen.
Okay, das heißt, wir haben aufgebohrte Efficiency-Cores. Wir wissen noch nicht genau, ob die bei ihren Hardware-Fähigkeiten aufgebohrt sind, also inwiefern sie das sind, ein bisschen was wird sich da getan haben, ob sie einfach nur mehr Takt haben, mehr Strom bekommen, genau. Wie genau da eine Mehrleistung im Vergleich zu den bisherigen Efficiency-Cores zustande kommt. Aber wir haben nicht das Niveau der bisherigen Performance-Kerne in den neuen Performance-Kernen, was ein Stück weit verwirrt. Denn wenn wir uns den normalen M5 anschauen, also den kleinen, der wie gesagt schon im bisherigen MacBook Pro 14 Zoll der kleinsten Variante steckt, der hat keine Supercores, oder?
Also Apple hat in der Pressemitteilung auch gesagt, dass der M5 jetzt auch Supercores hat.
Ach, okay.
Weil die Performance-Kerne, die bisher im M5 sind, die benennt Apple einfach nur um. Das bedeutet, für Apple hat auch der M5 jetzt Superkerne, behält aber die Effizienzkerne bei, anders als der M5 Pro und M5 Max.
Okay, aber dann haben wir zumindest den Vergleich von M5 zu M4. Der wird problematisch, wenn wir uns die Performance-Kerne anschauen, weil das nicht mehr das gleiche ist.
Also rein, also jetzt bin selbst ich ein bisschen
Naja, also
verwirrt,
wenn ich mir den M4 ansehe, der hat ja zum Beispiel in der Basisvariante dann vier P-Cores und sechs E-Cores, ne, im MacBook Pro.
genau.
Und ich mir dann jetzt den M5 ansehe, na gut, der hat jetzt immer noch die E-Cores, aber wenn ich mir dann, schauen wir uns die Pro-Chips an. So, der M4 Pro, der hat 10 P-Cores und 4 E-Cores. Der M5 Pro, der hat 6 Super-Cores und 12 P-Cores.
Vollausbau, ja.
Stimmt, im Vollausbau und in der Einstiegsstufe hat er erstmal 5 Super-Cores und 10 P-Cores, wohingegen der M4 in der Einstiegsstufe 8 P-Cores hat. So, aber diese 10 P-Cores im Vergleich zu den 8 P-Cores des M4, die würden ja suggerieren, dass die Leistung allein hier schon viel größer geworden ist. Und dann kommen noch die 5 Super-Cores dazu. Das heißt, der müsste ja quasi doppelt so schnell sein.
Genau, Apple hat sich vom Branding her, also jetzt, wenn man nur das Branding hier von dieser neuen Aufstellung betrachtet, dazu entschieden zu sagen, bei den Pro und bei den Max-Modellen gehen wir auf volle Performance, auch wenn das vielleicht in der Realität nicht unbedingt der Fall ist. Aber rein, wenn man auf das Datenblatt guckt, hat man den Eindruck, Apple hat alle Effizienzkerne gestrichen und nur noch Performance und diese neuen Superkerne verbaut.
Nun, wir sind ja bei einer 3-Nanometer-Fertigung geblieben. Wir haben auch nicht größere Akkus bekommen. Und die Akkulaufzeiten sind aber nahezu identisch geblieben. Das heißt, irgendwo muss da ja ein Haken sein. Und wenn
Genau.
wir uns, gibt es Benchmarks? Es gibt sogar Geekbench-Ergebnisse schon, oder nicht?
Ich glaube, die sind alle noch ein bisschen unter Verschluss, beziehungsweise ich glaube, die Testmodelle, die werden jetzt erst ausgeliefert. Und normalerweise sind diese Geekbench-Ergebnisse erst da, wenn die Testmodelle auch bei Influencern und Journalisten angekommen sind. Deswegen kann man da bisher noch kein ganzes Bild davon zeichnen, aber Apple hat selber gesagt, dass die Multicore-Performance im M5 Pro um 30% ansteigt gegenüber dem M4 Pro. Was insofern bedeutet, dass es durchaus einen Performance-Zuwachs gibt. Aber woher dieser genau kommt, ist heute noch ein bisschen unklar. Das heißt, man kann noch nicht genau sagen, wie stark sind denn diese neuen Performance-Kerne tatsächlich. Aber es heißt zumindest schon mal, dass die neuen Superkerne, auch wenn sie reduziert worden sind, sich nicht negativ auf die Gesamtleistung auswirken werden.
Das nicht, das nicht. Aber wir gehen ja im Endeffekt auch, wenn wir uns die Basisvarianten der Pro-Prozessoren anschauen, beim M4 Pro waren das 12 Kerne. Gehen wir auf jetzt 15 Kerne. Also, dass da ein Zuwachs da sein muss,
Ja.
selbst wenn man mit der bisherigen Nomenklatur und den bisherigen Fähigkeiten der Kerne geblieben wäre, liegt ja auf der Hand. Gut, man hat weniger Super-Cores, als man vorher P-Cores hatte, aber der Prozessor ist insgesamt auch breiter geworden. Wie sich da jetzt die Leistungssteigerung auf der verschiedenen Kerne aufteilt und wie hoch die takten, das wissen wir noch nicht.
Nee,
Wir
das
werden
das.
das aber testen. Das kann ich schon verraten. Testgeräte befinden sich auf dem Weg in die Computerbase-Redaktion.
Und spätestens dann können wir auch über die Geekbench-Ergebnisse, glaube ich, seriös reden, weil aktuell gibt es da noch keine große Anzahl an Tests, die man tatsächlich sich anschauen könnte.
Gut, Geekbench und seriös ist wieder die andere Geschichte, aber es sind halt in der Regel einfach die ersten Benchmark-Ergebnisse, die wir bei neuen Produkten kriegen, die irgendwo im Internet herumgeistern. Wir werden uns das natürlich nicht nur mit Geekbench ansehen. Gut, keinen M5-Prozessor und auch keinen M4-Prozessor. Also, bevor ich weitergehe, sonst hast du nichts zu sagen zum MacBook Pro, M5 Pro, M5 Max. Denn hat sich sonst was getan?
Apple hat natürlich grundsätzlich auch hier, ich glaube, eine geringere Speicherkonfiguration gestrichen. Ich glaube, die mit 256 GB für den kleinen M5, der im Herbst vorgestellt wurde.
Ah, stimmt, ja.
Das heißt, auch hier hat man sozusagen eine kleine Anhebung des Startpreises für den kleinen M5 MacBook Pro. Aber ansonsten hat sich hier auch nicht viel getan. Der Hauptaugenmerk für Apple liegt tatsächlich auf diesen beiden neuen Chips, die ja auch beide erstmalig in einem neuen Verfahren gefertigt werden.
Also die dritte Generation 3 Nanometer, aber es bleibt bei 3 Nanometer.
Genau, ja. Aber sie nutzen dafür TSMCs neues Verfahren, um zwei Chips sozusagen wie in einem Chiplet-Design ein bisschen zu verbinden, auch
Sie
wenn sie
nennen es
das
nicht
Wort.
Chiplet. Sie
Genau,
haben ihren
ja.
eigenen Namen dafür, aber.
Ja, sie wollen dieses Wort nicht benutzen, aber es hat natürlich sehr starke Ähnlichkeiten mit dem, was AMD bei Ryzen eingeführt hat. Und
Vielleicht, ja genau, also nicht der klassische Ryzen-Aufbau mit zwei Chiplets, die wirklich ein Stück voneinander sind und dann halt über den I/O-Die verbunden werden, das nicht, sondern es geht eher in die neueren Ansätze, wie sie ja zum Beispiel auch Intel jetzt verwendet, dass die Chips wirklich direkt aneinander, nebeneinander liegen und auch noch direkt miteinander kommunizieren. Sie
genau.
wollten sich aber auch auf Nachfrage nicht äußern bisher zu den Bandbreiten, die da erreicht werden bei diesen Chip-Interconnects, aber wahrscheinlich werden die ziemlich hoch sein.
Müssen, oder? Müssen.
Müssen, ja. Nee, also die Prozessoren sehen erstmal interessant aus, aber ich würde gerne mehr dazu sagen, aber das können wir noch nicht seriös. Da müssen wir wirklich abwarten, was dann die Tests und die Analysen ergeben. Wer sich so ein Gerät kaufen möchte, ich glaube, wir hatten ja eine tolle News dazu, die das Ganze direkt in den Titel reingenommen hat. Es geht los bei MacBook Pro M5, jetzt inzwischen ab 1.900 Euro rund, 100 Euro teurer, weil die günstigste Speicheroption weggefallen ist. Wer möchte, kann aber auch 8.679 Euro für ein MacBook Pro ausgeben. Der erhält dann in dem Fall den M5 Max mit ja, 18 CPU-Kernen, 40 GPU-Kernen, 128 GB RAM, da ist es erstmal bei geblieben und 8 TB SSD-Speicher. Ja.
Für jeden Geldbeutel was dabei.
Naja, das ist auch schon wieder eine gute Überleitung. Vielleicht nicht für jeden, aber durchaus eine Erweiterung der Geldbeutelklasse, die Apple anspricht. Und zwar weder mit M5 noch mit M4 oder irgendeinem anderen M-Chip, sondern mit einem A-Chip ist das MacBook Neo. Und bei MacBook Neo bist du der absolute Experte, denn du hast das Produkt quasi schon gekannt, bevor es überhaupt vorgestellt wurde, so viele Recherchen, wie du dazu angestellt hast.
Gut, ich denke, ich habe im Vorfeld so viel recherchiert, wie es auch andere Redaktionen, die sich regelmäßig mit Gerüchten darüber befasst haben, auseinandergesetzt haben. Aber ja, nee, das MacBook Neo ist tatsächlich der heimliche Star, glaube ich, aus den letzten 3 Tagen gewesen, weil es ist das erste wirklich neue Produkt von Apple bei MacBook seit langem. Also es ist das erste neue MacBook seit langem. Und auch, ich glaube, wir haben das am Anfang schon angesprochen, auch das günstigste MacBook seit, ich will mich da nicht festlegen, seit immer, aber schon. Also ich bin ja erst 25, aber schon seit,
Inflationsbereinigt bestimmt
ja,
seit immer.
genau, ja, inflationsbereinigt auf jeden Fall seit immer. Also wir reden hier tatsächlich von einem komplett neuen Produkt, was auch in komplett neue Preiskategorien für Apple reingeht und damit auch ganz neue Käuferschichten vermutlich anspricht.
Nennen wir das Kind beim Namen. 699 Euro ist
Genau.
der Startpunkt, also um die 700 Euro. Dafür gibt es 8 GB RAM und 256 GB SSD-Speicher. Na, da sind sie wieder, die 256 GB. Bei Air und Pro jetzt nicht mehr vorhanden, dafür jetzt hier. Und den SSD-Speicher, den kann man aber verdoppeln. Wenn man 100 Euro zahlt, dann kriegt man 512 GB. Was für Apple-Verhältnisse fast ein günstiger Preis ist für eine
Das ist
Speicherverdopplung. Ne? Aber das mal außen vor, der RAM, der kann nicht verdoppelt werden. Hier sind wir
nein.
fest bei 8 GB. Und zwar sind die an einem A18 Pro-Chip, also im Endeffekt dem SoC, das im iPhone 16 Pro steckt, aber mit einem GPU-Kern weniger. Oder?
Genau, ja, richtig. Und genau damit eigentlich auch benutzt das MacBook Neo einen sehr, sehr mobilen, aber auch immer noch sehr schnellen Chip für ein Smartphone, wohlgemerkt. Ja, wenn man jetzt natürlich das mit Laptop-Chips wie der M-Serie vergleicht, dann hat der A18 Pro natürlich sein Nachsehen. Aber wenn man es mit Smartphone-Chips vergleicht und auf diesem Niveau bleibt, ist der A18 Pro weiterhin sehr, sehr kompetitiv.
Naja, also ich meine, der Übergang ist bei Apple da ja ein Stück weit fließend, auch wenn die Namen da natürlich eine klare Trennmarke setzen. Aber das, was wir ja früher zum Beispiel als A irgendwas X oder Z hatten, das heißt ja heutzutage M1, 2, 3, 4, 5. Und die Stufe darunter, das ist halt der Pro-Chip, ne? Der stärkere Smartphone-Chip und nicht der stärkere iPad-Chip. Das heißt, wenn man so möchte. Wenn man es vergleicht zum Beispiel mit einem MacBook Air, das ja bisher noch den M4 hatte, jetzt bis zum Refresh, dann war dieser M4 eigentlich ein A18X oder A18Z. So, das Modell hier hat jetzt einen 18 Pro. Und wenn man das so formuliert, dann hört sich das gar nicht so krass nach Einschnitt an, oder?
Wenn man es so ausdrückt, klingt das tatsächlich nicht nach einem großen Einschnitt. In der Realität ist es tatsächlich ein ganz großer Einschnitt, weil der 18 Pro hat nur 6 Kerne insgesamt. 4 davon E-Kerne, 2 davon Performance-Kerne. Also das, was Apple jetzt seit dieser Generation super nennt. Aber der M4 hingegen, der hatte 10 Kerne und davon 4 Performance-Kerne und 6 Effizienzkerne. Also der Unterschied ist zumindest auf dem Papier und auch wenn man Multicore-Benchmarks macht, durchaus massiv.
Genau, also wir verlieren die Hälfte der Performance-Kerne und wir verlieren ein Drittel der Effizienzkerne. Und was wir natürlich weiterhin noch nicht wissen, sind die Taktraten. Mhm. Auch im MacBook Air laufen die Chips in der Regel nicht mit den höchsten Taktraten, weil wir ja auch da nur eine passive Kühlung haben. Genauso sieht es jetzt im MacBook Neo aus. Ob es aber nochmal weiter runter geht bei den Taktraten, das weiß man nicht. Und der M4 ist auch tatsächlich der korrekte Vergleich. Ne? Das ist die entsprechende Produktfamilie.
Genau, ja. Das sind ja beides dann die letzte Generation an Apple GPU und Apple CPU Kernen. Also vielleicht nur noch mal zum Verständnis für die Hörerin. Das ist ja tatsächlich auch der Chip aus dem iPhone 16 Pro. Der auch mittlerweile schon ein bisschen ein gewisses Alter auf sich drauf hat.
Ja gut, ich glaub, 1,5 Jahre.
Ja, ist nicht mehr der jüngste, aber natürlich weiterhin, ich habe es ja vorhin schon gesagt, jetzt auch kein Chip, der sich vor anderen Smartphones unbedingt zu verstecken braucht.
Einen Unterschied gibt es. Ne? Ich glaube nämlich, der Smartphone-Chip im Pro-Modell, also im iPhone 16 Pro, der hatte 6 GPU-Kerne. Und im MacBook gibt es nur 5 und damit auch nur halb so viele wie im MacBook Air.
Genau, also grafikleistungstechnisch werden Kunden oder potenzielle Käufer das MacBook Neo auf jeden Fall Abstriche hinnehmen müssen.
Im Vergleich zum Air.
Genau.
So, und bei diesem Produkt ist dann die Frage, wenn wir schon beim Chip diese Einschnitte haben, inwiefern ist so ein Chip denn stark genug für so ein Produkt? Was meinst du?
Kommt ganz drauf an, wie Apple den Chip auf macOS optimiert hat. Ich glaube, bisher gab es ja überhaupt keinen iPhone-Chip, auf dem macOS gelaufen ist, auch wenn das technisch natürlich möglich ist, weil es das gleiche Fundament hat.
Also wie gesagt, ne, die normale M-Klasse, das ist auch eigentlich ein iPad, ein iPhone-Chip. Also die Grenzen sind fließend, es hat nur der Name, der drauf steht.
Sicher, aber mit deutlich mehr Kern und deutlich mehr Leistung und auch einem größeren Stromhaushalt, über den der Chip verfügen kann. Und hier ist halt dann die Frage, wie setzt Apple das hier konkret um? Bekommt der Chip deutlich mehr Strom als in einem iPhone, kann dafür höher takten? Und theoretisch wäre natürlich weiterhin passiv kühlbar. Das ist ja dann nicht das Problem beim MacBook Air. Oder aber bleibt der Stromverbrauch bei diesen 5 bis 10 Watt, die er auch in einem iPhone hat?
Wir können das so ein bisschen, aber das ist ganz grob abschätzen, wenn wir mal kurz auf den Akku und die Laufzeit blicken. Wir haben hier, obwohl der Chip ja sehr viel sparsamer ist, eine etwas geringere Laufzeit als im MacBook Air. Wir gehen runter auf 16 Stunden. Je nachdem, welches MacBook Air man kauft, sieht man also bei 18 bis 20 Stunden. Und das, obwohl die Batterie runtergegangen ist auf 36,5 Wattstunden. Ich glaube, beim Air waren es um die 50, 60 Wattstunden. Also es ist schon auch ein Modell, ja, was dann Abstriche bei der Batterie macht, was eine geringe Leistungsaufnahme hat. Ich glaube, das größte Thema hier ist, dass es kein Schnellladen gibt. Man kann nur mit 20 Watt laden. Ich weiß gar nicht, wie lange das dann dauert bei 36 Wattstunden.
Aber das gibt Apple natürlich nicht an, weder auf der Pressemitteilung noch im Kleingedruckten. Aber das wird natürlich bei einem Test sehr, sehr schnell auffallen. Aber ja, es wird länger laden müssen als alle bisherigen MacBooks. Und hält dann im Gegenzug auch noch deutlich kürzer. Also Apple sagt ja selber, das MacBook Air mit M5-Chip hält zu 15 Stunden beim drahtlosen Surfen und das MacBook Neo nur 11 Stunden. Das klingt jetzt erstmal nicht nach einem riesigen Unterschied, aber ist natürlich prozentual fast ein Drittel weniger Akkulaufzeit beim drahtlosen Surfen. Und das MacBook Air hat ja schon nicht die Akkulaufzeit von einem MacBook Pro. Also man muss öfter zur Steckdose, gerade wenn man mobil unterwegs ist. Und dann lädt das MacBook auch noch weniger.
Ja, gut. Also jetzt haben wir schon zwei große Einschränkungen genannt, aber im Endeffekt, also das ganze Produkt lässt sich eigentlich darüber beschreiben, dass man die Einschränkungen, die Einschnitte im Vergleich zu den R- und Pro-Modellen, also insbesondere natürlich zum R, aber auch zu den Pro-Modellen darlegt. Und da hast du ja auch eine eigene Analyse, einen eigenen Artikel geschrieben, der das gesammelt hat. Wollen wir es einmal vielleicht noch durchgehen?
Ja, gerne.
Wir haben den Chip genannt, wir haben die Batterie genannt. Ich denke, was mit noch am wichtigsten wäre, ist natürlich das Display. Und was bietet uns Apple hier für 700 Euro Listenpreis?
Tatsächlich gar nicht den größten Unterschied zum MacBook Air. Ich ziehe diesen Vergleich jetzt immer wieder sehr gerne, weil das hat das nächst teurere MacBook ist im Portfolio.
Ja.
Zwar Abstriche, aber grundsätzlich klingt es zumindest auf dem Papier nach einem sehr, sehr soliden Display, gerade auch für diese Preiskategorie. Es hat natürlich keinen Touch, wie bei Apple üblich. Da haben Windows Notebooks generell vermutlich noch einen Vorteil. Wenn man es braucht, natürlich, ja. Aber man hat grundsätzlich weiterhin ein 13 Zoll großes Display. Das ist etwas kleiner als beim MacBook Air.
Ich glaube, das sind 13,4 oder 13,6?
13,6, ja. Das ist so 1,5 Zentimeter, wenn man es in metrische Einheiten umrechnet, größer. Also nicht die Welt. Also das wird auffallen vielleicht ein paar, aber im Großen und Ganzen ist das weiterhin ein Display, mit dem man arbeiten kann. Bei der Auflösung, Apple hätte ja auch ein 11-Zoll-Display verbauen können, dann ist die Frage, hätte man überhaupt die Tastatur noch? Ja,
also es ist keine prekäre Auflösung, also das auch nicht, aber keine prekäre Bildschirmgröße und auch die Auflösung, wir sind hier nicht einmal bei Full HD, sondern weit drüber, ne?
Wir sind auch weiterhin bei einer Pixeldichte, die dem vom MacBook Air entspricht. Also wir haben keinen Nachteil, was die Schärfe vom Display angeht, gegenüber einem MacBook Air.
Also marginal. Wir haben 219 ppi, 2408 mal 1506 Pixel.
Aber Fabian, das merkt ja keiner. Also die 5 Pixel.
Ja, nein, das passt. Also ich denke, wir sind hier in einem Preisbereich, also noch einmal 700 Euro, beziehungsweise mit mehr Speicher dann 800 Euro, wo die allermeisten Notebooks im Windows-Umfeld ein Full-HD-Display vorweisen, dann eventuell nicht bei 13 Zoll, sondern bei 14 oder 15 Zoll. Mhm. Wir haben hier eine deutlich schärfere Auflösung.
Also das Display ist aus meiner Sicht auf jeden Fall eines der Stärken vom MacBook Neo, auch wenn es gegenüber dem MacBook Air natürlich Einschränkungen hat, wie dass es einen geringeren Farbraum hat. Aber ich glaube, das macht für das Anwendungsgebiet von MacBook Neo nicht wirklich einen Unterschied, weil ob ich jetzt in einem Zoom-Meeting oder in einem Word-Dokument bin, dann ist es mir auch egal, ob der Blauton jetzt 1% abweicht von der Norm.
Also, Also Apple spricht weiterhin von einem 10-Bit-Display. Nur du sagst es halt, es ist nicht mehr Apple P3 oder Adobe RGB oder wie sie das nennen. Wir haben nur noch sRGB. Wir haben auch nur 500 Nits Helligkeit, wohingegen das R und auch das Pro ja 1000 schaffen, oder?
Nein, das R hat tatsächlich auch nur 500 Nits.
Das R hat auch
also
nur
das,
500?
Ja, weil das ist ja auch einfach nur ein normales IPS ohne Mini-LED, genauso wie MacBook Neo. Also da unterscheiden sich, wie gesagt, die beiden Modelle gar nicht so großartig. Also
und
auch
beide
mit
haben
dem
60 Hertz.
Genau, auch da unterscheiden die Modelle sich nicht. Apple hat jetzt den MacBook Neo keine 90 oder 120 Hertz Promotion spendiert, leider.
Ja.
Aber was
nicht. Vielleicht sollten wir froh sein, dass es 60 Hertz. Nee.
Stimmt.
Gut, haben wir das Thema auch abgehakt? Wo gibt es denn noch Konnektivität? Das ist ja wahrscheinlich auch ein Thema, aber Konnektivität auf den ersten Blick bleibt es bei genau dem, was wir bei MacBook Air haben, aber
man könnte meinen, es ändert sich nichts, ja, wenn man das Modell einfach nur von außen betrachtet, aber tatsächlich hat Apple hier beide Thunderbolt-Anschlüsse gestrichen und verbaut stattdessen nur noch USB-C-Anschlüsse, die zum einen mit USB 3 und der andere zweite mit USB 2 spezifiziert sind. Und das ist natürlich gegebenenfalls für den einen oder anderen dann doch eine ernsthafte Einschränkung, weil es nur noch einen schnellen USB-Port gibt und einen mit USB 2, der relativ langsam ist.
So, und das Ding ist dieser zweite USB-C-Port. Da kann man sich jetzt drüber streiten, warum gibt es den überhaupt? Jetzt kann man vermuten erstmal, dieser A18 Pro, der kann einfach nicht die entsprechende Bandbreite nach außen hin bereitstellen, um zwei schnelle USB, also zweimal USB 3.0, 3.1, 3, was auch immer, bereitzustellen. Okay, und was macht Apple dann? Verbauen sie nur einen USB-C-Port? Wäre problematisch, weil sie natürlich, wenn sie das Modell in der EU verkaufen wollen, was sie natürlich möchten, gewährleisten müssten, dass das MacBook Neo über USB-C geladen werden kann. Hätte man also nur einen USB-C-Port, dann ja, wäre das der
Ja.
Ladeanschluss, denn wir haben keinen MagSafe, das ist auch
Genau,
dicht,
wir
dieses
haben.
magnetische Ladekabel von Apple. Auch da wurden Kosten gespart. Wir haben nur die Möglichkeit, über USB-C zu laden, was ja an sich erstmal was Gutes ist, dass wir über USB-C laden können. Aber wenn, naja, wenn es diesen USB 2.0-Anschluss nicht gäbe, dann müssten wir über den 3.0er laden. Und insofern kann man das auch so sehen, ja, dass der, ich glaube, der vordere Anschluss, ja, der ist zum Laden da. So.
Aber immerhin, ich habe heute bei Kollegen aus den USA gesehen, falls ich mein USB-C-Kabel in den falschen Port stecke, um beispielsweise Bild zu übertragen, was ich ja nur mit dem USB-3-Anschluss kann, dann bekomme ich immer eine Benachrichtigung angezeigt, dass ich doch bitte den richtigen USB-Port verwenden soll.
Also
Also
wenn du den Display anschließen willst, meinst du?
genau, wenn ich jetzt einfach, ein Monitor geht ja mit dem MacBook Neo, und wenn ich da jetzt über USB-C tatsächlich mein Monitor anschließen möchte und ich mache das aus Versehen in den vorderen, den du gerade genannt hast, in den USB-2-Anschluss, dann bekomme ich eine Benachrichtigung: Hey, das ist der falsche Anschluss, steck ihn doch bitte ins andere. Also da,
Ja.
zumindest da hat Apple dann tatsächlich mitgedacht und informiert den Nutzer.
Also sie hätten auch so ein kleines Blitzzeichen oder halt dieses, also so ein
Um.
Ladesymbol ganz, ganz seicht draufdrucken können auf das Aluminium. Apropos, ne, Aluminium, wir haben auch hier ein Aluminiumgehäuse.
Ja, also
Immer, also.
da, wir haben nicht nur Aluminiumgehäuse, Fabian, wir haben auch eingefärbte Füße. Das gibt es ja bei MacBook Pro oder MacBook Air gar nicht. Und wir haben auch eine eingefärbte Tastatur.
Bevor wir zur Tastatur kommen, denn da können wir ja auch noch einiges verlieren. Du hast gerade noch das Display, das externe Bildschirme angesprochen. Auch da gibt es Abgrenzungen zum Air und zu den Pro-Modellen. Wir können nur ein externes Display ansteuern, also über diesen USB-C 3.0-Anschluss. USB-C 3, ich weiß gar nicht, ob es sind 10 Gigabits, so.
Genau, wie am iPhone.
USB-C-Bezeichnungen, da traue ich mich nicht dran. Das reicht, wenn wir ein Display anschließen für einmal 4K 60.
Genau,
Mehr
über
ist nicht drin.
DisplayPort 1.4, ja.
Gut. Und einen Kopfhöreranschluss haben wir. Den dürfen wir auch nicht
Genau.
vergessen. Den gibt es noch.
Der
Also.
ist zwar geblieben, und das ist auch, glaube ich, eine gute Nachricht für ganz viele potenzielle Käufer, aber leider nicht die Unterstützung für hohe Impedanz. Das bedeutet, wer einen 250 Ohm Kopfhörer zu Hause hat und den gerne ans MacBook Neo anschließen möchte, der wird vermutlich nicht genug hören, einfach weil es nicht genug Saft aus diesem Kopfhöreranschluss gibt.
Und ja, das stimmt, beim MacBook Air und beim Pro wirbt Apple ja immer damit, dass es hohe Impedanz unterstützt. Da hast du recht. Gut, Tastatur, du hast es schon angesprochen.
Ja, Apple hat zum ersten Mal, ich will jetzt nicht wieder sagen seit immer, aber zumindest woran ich mich erinnern kann,
Kann
Farben auf der MacBook-Tastatur
ein
benutzt.
Feuerwerk an Neuheiten, ja.
Es ist wirklich, das MacBook Neo bricht mit so vielen Konventionen.
Oh
Nein,
Mann.
na, obwohl kein MagSafe, was wir vorhin erwähnt haben, ist ja eigentlich auch ein Novum bei allen aktuellen MacBooks. Also
Bei den
das gab,
aktuellen, ja. Wir
ja.
hatten ja die Ära, die 2017er, 18er, 16er, glaube ich, auch schon 19er, die letzten Intel Macs, die hatten ja nur zwei oder viermal USB-C und sonst gar nichts. Doch
Ja,
Kopfhörer,
klar.
aber sonst halt gar nichts.
Ja.
Genau, wir haben eine Tastatur, die hat eingefärbte Tasten, aber der große Punkt ist natürlich, sie sind nicht beleuchtet, also keine Hintergrundbeleuchtung.
Aber dafür sind sie weiß. Also das ist ja auch etwas. Sie sind eigentlich weiße Tasten, die Apple aber immer so ein bisschen pastellfarbig in der Farbe des MacBook Neos, das kommt ja in vier Farben, eingefärbt hat. Und das gibt es beim Pro oder beim Air tatsächlich so gar nicht. Da sind die Tasten immer einfach alle nur monoton schwarz.
Ah. Wir hatten früher mal MacBooks mit silbernen Tasten und so, glaube ich. Das waren früher die Airs. Aber das ist eine Weile her.
Aber die waren
Du
nicht
hast,
eingefärbt.
das glaube ich nicht, nee.
Nee.
Wobei es gab doch, und das ist ja eigentlich der Nachfolger jetzt, also das Neo ist ja eigentlich der Nachfolger des MacBooks, das einfach nur MacBook hieß. Das gab es vor
Aber das
sieben,
war doch
acht, neun
auch nur
Jahren.
schwarze, oder
Das
nicht?
gab es in Schwarz, genau. Es gab es auch in Silber und in Gold und ich glaube sogar in Roségold. Waren die auch einfach nur schwarz?
Ich glaube schon, oder?
Boah, es ist immer gut vorbereitet hier. Ja? Dann fällt einem im.
Ja, gehen wir ganz kurz in die.
Wenn ich jetzt nur nach einem MacBook suche, dann finde ich das, glaube ich, auch nicht.
Doch, 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 doch. Das hat ja so ein Distinctive Design und eine Ruchhaftigkeit angehaftet. Das war. Nee, sind
Ja, doch, aber ich glaube, du
schwarz.
hast recht, das war schwarz.
Ja, sind nur schwarz. Also, eingefärbte Keycaps bei Apple ist schon, weiß ich nicht, ob es das bisher gab, aber ich glaube zumindest nicht in jüngerer Vergangenheit.
Das ist der große Selling Point, aber apropos Farben, was wir natürlich haben, das darf beim MacBook nicht fehlen, ist Silber. Es ist, glaube ich, auch ungefähr das gleiche Silber, wie wir es halt von den größeren MacBooks kennen. Indigo, das erinnert mich an das Mitternachtsblau vom Air, ist aber, glaube ich, ein bisschen weniger tief, also schwarz, also weniger dunkel, ne?
Ich glaube, so ein bisschen heller ist es, aber das muss man dann in der Redaktion sehen,
wie
das
genau aussieht. Wir haben ein rosa, kein Rosé-Gold, sondern wirklich rosa.
Ja.
Und was zur Hölle ist Citrus, Dennis?
Das ist ein sehr greller Gelbton. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Signature-Color von
fast
diesem
grün,
MacBook Neo.
Also,
ja.
So,
also zumindest wirkt Lime, Apple auch aggressiv, auch in Promotionsmaterialien immer genau mit dieser Farbe.
Ja, also meins ist es.
Achso. Was soll ich das jetzt bewerten? Also ich find das Gelb gar nicht so schlecht tatsächlich.
Okay.
Also ich hätte mir lieber ein Orange gewünscht, das weißt du aber. Aber ja, gut.
Hey, es sieht für mich so ein bisschen wie so ein schwefeliges. Ne? Es ist so eine Schwefelfarbe irgendwie. Weiß ich nicht.
Also sie hätten es halt auch noch hässlicher machen können, indem sie so ein richtiges Giftgelb genommen hätten. Aber ich glaube, sie haben da einen guten Kompromiss gefunden.
Ja, aber es gibt Silber, es gibt Dunkelblau. Ne? Damit sind, denke ich, damit wird für die meisten Leute was dabei sein. Unter der Tastatur befindet sich, wie bei MacBooks üblich, das Touchpad. Aber
hier hat Apple zum ersten Mal auch seit längerem das Force Touch gestrichen. Also es ist nicht mehr so wie bei allen bisherigen MacBooks, die mit M-Chip herausgekommen sind, dass es ein druckempfindliches Trackpad gibt. Das heißt, der Druck wird simuliert und es ertönt ein Klicken und man hat das Gefühl, man drückt, aber man drückt tatsächlich gar nicht die Taste herunter.
Wo ich an der Stelle nochmal betonen möchte, wie unfassbar krass gut das funktioniert.
Stimmt, ja, also die Illusion ist wirklich.
Wenn man ein MacBook Air oder ein MacBook Pro in die Hand nimmt oder halt sich davor setzt, davor stellt und auf das Touchpad drauf drückt, niemals würde man denken, dass man das nicht gerade physisch runtergedrückt hat, wenn man es nicht weiß, dass das einfach nur eine Haptic Engine hat und es simuliert, dass man es runterdrückt. Das ist krass.
Genau, normalerweise baut Apple dann so einen kleinen Vibrationsmotor drunter und der simuliert dann diesen Klick, ähnlich wie man es auch schon, wenn man sich, weiß nicht, vielleicht erinnert man sich noch an diese alten iPhones, wo dann der Home-Button ersetzt wurde durch so ein Touchfeld, da ist ja auch was Ähnliches drin gewesen. Ja. Aber das hat Apple auf jeden Fall gestrichen. Also jetzt haben wir ein normales Multitouch-Trackpad, gab es, glaube ich, so auch schon sehr lange nicht mehr bei Apple als Sparmaßnahme. Es soll weiterhin Gesten unterstützen und natürlich ne, Bewegungen erkennen, aber eben keinen Druck mehr identifizieren können. Und wie sich das dann im Alltag anfühlt, wird, glaube ich, nochmal sehr interessant, weil selbst das Magic Keyboard, das man für das iPad hinzukaufen kann, selbst das hat Force Touch mittlerweile. Also
Einschnitte. Gibt es noch weitere Einschnitte?
Ich würde ja fast schon einfach den Artikel dazu empfehlen, den wir hier geschrieben haben, aber
die Kamera, wir haben, ich glaube, also sie hat auf jeden Fall kein Center Stage, also dass sie einen quasi automatisch, je nachdem, wo man sich im Frame der Kamera befindet, in die Mitte rücken kann. Sie löst auch niedriger auf, ich will jetzt aber nichts Falsches erzählen.
Also ich glaube, die Videoaufnahme ist weiterhin Full HD. Ich weiß nicht, wer Fotos mit seiner Frontkamera macht, da könnte es vielleicht eine Veränderung geben, aber möchte mich jetzt auch nicht festlegen, weil es steht einfach nicht auf der Webseite. Ja, ansonsten, was sich nicht geändert hat und was vielleicht auch noch interessant ist, sind tatsächlich die Abmessungen. Also sie sind nicht identisch mit dem MacBook Air, aber sie sind sehr, sehr ähnlich und das Gewicht ist sogar identisch. Also rein vom Formfaktor her hat man tatsächlich das MacBook Air genommen, ein paar Millimeter an der Höhe und an der Breite verändert, um das Display und die Tastatur reinzubekommen. Aber ansonsten ist es tatsächlich sehr, sehr ähnlich hoch und breit. Nur die Tiefe unterscheidet sich, denn das MacBook Air ist etwas dicker. Das MacBook Neo ist etwas dicker als das MacBook
Genau.
Air.
Ja. Gewicht sind 1,3 Kilogramm. Du hast es 1,2 sogar, ne? 1,2. Mhm. 3 Kilogramm, ja. So. Man möchte vielleicht denken, ist aber schwer für so ein kleines Notebook, aber das ist wahrscheinlich das Aluminiumgehäuse. Ne? Wenn man das vergleicht mit der Windows-Welt, was es da gibt in dem Preisbereich, die sind alle leichter in der Größe.
Vermutlich, wenn sich Apple angestrengen wollen würde, hätte man es ein bisschen im Gewicht reduzieren können gegenüber dem MacBook Air, aber ich glaube, das war hier auch einfach nicht die Aufgabe oder der Fokus glaube, der Fokus lag wirklich darauf, Einstriche zu machen, da wo man sie machen kann, um den Preis nach unten zu drücken.
Mhm. Was man vielleicht noch zwei Sachen, die man eventuell noch hervorheben kann. Apple bemüht sich einmal mehr bei diesem Produkt darauf hinzuweisen, dass es umweltbewusst hergestellt wird, was auch immer das heißen mag. Aber sie sagen, 60% der Materialien, die da reinfließen, sind recycelt. Beim Aluminium sind es 90%, Kobalt bei Lithium für die Batterie auch 100-95%. Also da legen sie, sagen sie, mehr Wert drauf als bei jedem anderen MacBook. Es ist, glaube ich, das bisher das MacBook, das bisher am meisten recycelte Materialien verwendet. Habe ich das richtig aufgeschnappt?
Gut möglich. ich bin ganz ehrlich, ich überspringe diesen Teil der Pressemitteilung meistens, weil also bis die uns nicht sagen, dass sie ein komplettes MacBook mit recycelten Sachen zustande kriegen, verändern sich da halt nur die Prozentzahlen. Aber ich glaube, der eigentliche Fortschritt in ein paar Jahren wäre tatsächlich, mal ein komplettes Produkt wie den Mac aus recycelten Materialien zu machen.
Wird bei einer Firma wie Apple, bei einem solch großen Unternehmen, das ja durchaus auch in den letzten Monaten klar gemacht hat, wo es finanziell, politisch Unterstützung für angebracht hält, auch mehr Greenwashing als sonst irgendwas sein. Aber wenn Sie jetzt sagen, Sie haben 60% Recyclinganteil, dann sollen Ihnen das mal glauben?
Also kann es ist natürlich erwähnen, trotzdem ne? impressive. Also, ja. Aber ist halt keine große Steigerung von, glaube ich, bisherigen MacBooks.
Ja, und dann sagen sie, wie sie das ja so gerne machen, dass diese CPU-Leistung, die wir haben mit dem A18 Pro, dass die die Leistung eines aktuellen Core Ultra 5 oder bei Intel wir in dieser Preisklasse bei aktuell verfügbaren Windows-Notebooks üblich ist, übertrifft. Da kann man jetzt auch wieder draus machen, was man will, je nachdem, welche Vergleichsprodukte man zu Rate zieht. Aber Apple zeigt sich zumindest selbstbewusst, dass die Leistung in dieser Preisklasse konkurrenzfähig ist.
Also das müssen natürlich Tests zeigen und vielleicht auch Real-Welt-Tests und nicht nur Geekbench oder Cinebench, sondern ich glaube tatsächlich, wie schlägt sich das in einem Alltag, wenn ich PowerPoint benutze, wenn ich Word benutze, wenn ich ChatGPT gleichzeitig nebendran benutze, auch wenn das natürlich nur ein Web-Wrapper ist. Aber wie funktioniert denn dieser Chip in der Praxis? Weil wir haben ja diese zwei sehr schnellen Performance-Kerne, die auf jeden Fall mithalten können mit Intel-Chips, keine Frage, einfach weil die so gut sind. Aber reicht das tatsächlich im Alltag, zwei schnelle Kerne zu haben?
Also ich glaube, ich hatte da gelesen, dass die beiden Performance-Kerne, das ist ja quasi die, der Vergleich hinkt so ein bisschen, aber es ist ja quasi die M4-Generation, dass diese Performance-Kerne, ich glaube, 19% schneller sind als die Performance-Kerne des M1. Mhm. Also des ersten M-Chips in einem MacBook. Wann kam das raus, das M1 MacBook Pro 2020, ne?
Genau, ja.
Ja, also ich meine, klar, das ist eine Generation-Chip von 2024 in 40 Jahren, Single-Core-Leistung, ja, da hat sich was getan.
Definitiv.
Und auf der anderen Seite haben wir macOS 26.
Ja, das ist ja das Spannende. Das habe ich schon vor ein paar Minuten erwähnt. Schafft es Apple tatsächlich, einen iPhone-Chip ready zu machen, damit in macOS alles flüssig läuft? Das ist ja eigentlich die spannende Frage, die mit dem MacBook Neo aufgestellt wird und hoffentlich auch bald beantwortet wird.
Chipleistung, da mache ich mir weniger Sorgen als eventuell beim Arbeitsspeicher. Oh. Wir haben 8 GB, die lassen sich wie gesagt nicht erweitern. Apple wurde ja mal eine Zeit lang nicht müde zu betonen, dass 8 GB beim Mac 16 GB bei einem Windows-PC entsprechen. Aber ja, großartiges Multitasking mit Programmen wird wahrscheinlich schwierig auf dem Gerät.
Es kommt natürlich auf die Programme am Ende an. Würde kann ich mir gut vorstellen. Also ich glaube, 8 GB RAM können für einige Szenarien noch ausreichen oder werden ausreichen, ganz sicher. Es gibt auch immer noch sehr viele Leute, die 8 GB RAM in einem MacBook oder einem Laptop haben. Mhm. Aber die Frage ist halt auch, was ist mit der Zukunft?
Ja.
Also kann ich in 5 Jahren oder gut, so lange ist die Frage, wie lange so ein MacBook Neo dann tatsächlich beim Konsumenten bleibt, aber kann ich in 2-3 Jahren tatsächlich mit 8 GB noch aktuelle Anwendungen starten, die ich vielleicht benötige?
Also ich glaube, 5 Jahre sind sollten auf jeden Fall der erwartbare Horizont sein, den das Gerät halten sollte, denn jetzt sind wir so langsam ein bisschen bei der Zielgruppe. Wir haben schon geklärt, großartig aufwendige Programme ist nicht das hauptsächliche Aufgabenfeld dieses Produkts. Also wer Videoschnitt betreiben möchte, ja, vielleicht ein anderes Modell wählen, wenn das professionell geschehen soll. Ich denke, die größte Zielgruppe, und das unterstreicht Apple auch mit seiner Preisgestaltung, sind Schüler und Studenten, insbesondere Studenten. Denn Apple gibt ja Bildungsrabatte auf iPads und MacBooks. Und wir haben hier prozentual gerechnet einen sehr, sehr starken Rabatt, wenn wir nachweisen, dass wir Schüler sind, dass wir Student sind oder dass wir die Eltern von Schüler oder Studenten sind oder dass wir Lehrer sind, Professoren sind, Dozenten sind, was auch immer. Dann kriegen wir 100 € Rabatt auf den Preis. Das heißt, entweder wir kriegen das Upgrade auf 512 GB SSD-Speicher umsonst. Und ach so, was wir noch vergessen haben zu erwähnen, wenn man auf diese 512 GB geht, dann kriegt man auch Touch-ID in der Tastatur, also dass man seinen Fingerabdruck nutzen kann, um den Mac zu entsperren oder um Passwörter auszufüllen online im Browser. Also auf die Passwortbibliothek zuzugreifen. Das Standardmodell mit 256 GB hat kein Touch-ID. Oder aber besagtes Standardmodell wandert von 700 € auf 500 €. In den USA sind wir sogar bei 500, Dollar dann. Und,
Ich glaube, dadurch wird dieses MacBook halt tatsächlich, also das MacBook Neo, ich glaube, das wird dadurch sehr, sehr attraktiv in diesem Preisbereich insgesamt. Also für 600 € ein MacBook, das haben wir schon öfter gesagt, das hat man so nur bekommen, wenn man ein 3, 4 Jahre altes Refurbished gekauft hat vielleicht. Aber jetzt ein neues zu kommen mit aktueller Technik, und das hat es so, glaube ich, noch nie gegeben. Und ich glaube, das eröffnet auch Studenten und auch Schüler eine ganz neue Möglichkeit, tatsächlich auch sich selber ein MacBook zuzulegen, was es so bisher vermutlich nicht gegeben hat. Ich glaube, Apple möchte tatsächlich sehr stark in diesen Kundenbereich eindringen und vermutlich auch Marktanteile streitig machen.
Ja, also da, dem würde ich mich anschließen. Ich glaube, ich würde das beurteilen als wirklich sehr offensive, also für Apple-Verhältnisse, Kampagne, Marktanteile zu erschließen. Und zwar in einem Bereich, den sie ja bisher gar nicht unbedingt angesprochen haben, oder du hast es schon erwähnt, nur mit alten, gebrauchten Modellen bedient haben. Das wird auch der Vergleich sein dann natürlich, den wird man ziehen müssen in Tests. Von wegen, ist es sinnvoller, sich ein MacBook Neo zu kaufen oder sollte man das 2, 3, 4 Jahre alte MacBook Air refurbished kaufen? Das wird es dann zu klären geben. Aber insbesondere diese Zielgruppe fürs Studium möchte ich gerne ein Gerät haben, das den Unitag durchhält. Dass mein Studium durchhält, deswegen bin ich eben auf die 5 Jahre gekommen. Dafür wird das Produkt von Apple aktiv positioniert, beworben. Das wird der Benchmark sein, den es ja, wird erfüllen müssen. Und wenn wir uns anschauen, wie sieht es denn aus für 600 € im Vergleich zu dem, was wir im Windows-Bereich bekommen, da haben wir dann meistens 16 GB RAM und 512 GB SSD-Speicher. Gut, letzteres ist wenig verhandelbar. Beim RAM, ja, macOS ist da ein bisschen sparsamer, aber den Sprung, also diese 8 GB, die werden sie da nicht rausholen können. Da hat man eventuell Nachteile haben. Bei der Leistung vielleicht einen Gleichstand. Wir werden es abwarten müssen. Vorteile natürlich bei der Verarbeitung, das Aluminiumgehäuse. Vorteile beim Display sehr wahrscheinlich in den meisten Vergleichen. Bei der Konnektivität wieder Nachteile. Es sei denn, man bewertet die Konnektivität zum iPhone, zu den AirPods und zur Apple Watch. Dann hat man wieder Vorteile. Ja. Was meinst du, wird das neue Go-To-Standardgerät für Studenten?
Es hat auf jeden Fall das Potenzial. Also das MacBook Neo positioniert sich ja preistechnisch wirklich sehr weit unter dem Air, hat zwar sehr, sehr viele Einschnitte und mit dem RAM auch einen sehr großen bedenklichen Einschnitt, aber im Großen und Ganzen sind diese ganzen Einschnitte dann vielleicht gar nicht so dramatisch im Alltag, wie man vielleicht denkt. Und ich glaube, dadurch haben Studenten jetzt oder auch die gesamte Gruppe drumherum erstmals die Wahl, sich zu entscheiden, okay, nehme ich vielleicht ein iPad Air oder ein normales iPad oder nehme ich doch ein MacBook? Und ich glaube, hier hat halt bisher Apple gar nichts anzubieten. Es sei denn halt refurbished, aber
Du hast recht, das ist ja auch ein guter Vergleich. Wir haben ja auch das normale iPad, das ja auch bekanntermaßen ziemlich günstig ist für Apple-Verhältnisse. Ich glaube, wir sind ja auch so im Bereich 500 € unterwegs, ne? Was ja bisher schon immer viele gesehen war. Also ich meine, wir können jetzt wahrscheinlich beide bezeugen aus Hörsälen, dass da viele Leute mit einem iPad und einem Apple Pencil rumlaufen. Für den Preis, ja, dann kriegt man dann jetzt auch ein MacBook. Am Ende kannibalisieren sie sich das kleine iPad weg, wer weiß.
Das würde ich gar nicht vermuten. Das ist tatsächlich mit 300-ish Euro ja noch mal deutlich,
Okay.
deutlich günstiger.
Ja, da brauchst du aber die Tastaturhülle und den Pencil.
Ich soll euch ein Geheimnis verraten? Wenn sich Studenten ein iPad kaufen, dann kaufen sie nicht die 300-Euro-Tastatur von Apple dazu.
Ja gut, das ist, ja schon, aber das ist mir bewusst, aber brauchst du trotzdem, also 300 € ist schon das unterste Ende, wenn du ein neues Produkt dann kaufst. Ja, mit dem
Stimmt.
Zubehör bist du dann schon, ja, also klar, sitzt ein gutes Stück unterm R, auch deswegen, weil das R 100 € teurer geworden ist. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sie es für 700 € bringen, ich hätte eher mit 800 € oder so gerechnet.
Ja, was habe ich da vorhin in der Redaktion geschrieben? Ich bin, glaube ich, von 800, 900 € ausgegangen. Also das hat mich tatsächlich auch nochmal überrascht, dass sich Apple tatsächlich die Mühe gemacht hat, wirklich ein attraktives Angebot zu schaffen, das nicht das Ziel hat, zu sagen, okay, ich kaufe jetzt doch das MacBook Air. Das ist ja bei Apple eine sehr beliebte Taktik, günstige Produkte
Ja.
einzuführen, die dann eigentlich eher den Zweck haben, zu sagen, ja, okay, ich gebe jetzt nochmal 200 € aus und kaufe stattdessen ein iPhone Pro zum Beispiel.
Genau so einem Produkt kommen wir jetzt gleich zum Abschluss des
Achso, ja,
Podcasts noch.
stimmt.
Aber dann, was ich beim MacBook Neo noch erwähnen wollte, ich habe tatsächlich heute mit einer Kommilitonin gesprochen, die aber nicht Informatik studiert. Denn in unserer Bubble, in unserer IT-nahen Bubble oder der Tech-Bubble oder auch bei uns hier auf Computerbase in der Community, wir schauen uns die Specs an und wir sagen, was soll ich denn damit? Kann ja gar nichts, ist ja Resterampe. Ne? Die Kommilitonin meinte, ja, ihr Notebook pfeift wirklich auf dem letzten Loch, da muss eigentlich was Neues her und ja, ich habe natürlich sofort erwähnt, hey, Apple hat gestern, just for your interest, ein neues MacBook vorgestellt für 600 € für Studenten. Und da meinte sie erstmal, ja, nee, das wäre ihr viel zu teuer. Also, da ist ein Display, das über Full HD hinausgeht, plötzlich Luxus. Je nachdem, aus welchem Hintergrund man da kommt, in welcher Phase seines Lebens man sich befindet und was man so gewohnt ist, was man so ausgegeben hat für die Produkte. Ich denke auch, wenn wir mal unseren Enthusiasten-Elfen bei den Turm verlassen, wenn wir die 8 GB RAM ausklammern, da habe ich wirklich ein bisschen Sorgen, was die Zukunft angeht. Aber wenn wir das mal ausklammern, dann ist das ein sehr starkes Produkt für 700 und für 600 € umso mehr, würde ich
Ja,
behaupten.
auf jeden Fall. Also ich bin sehr gespannt, was Tests dann tatsächlich zeigen. Ich mache mir auch, wenn es um den Prozessor geht, weniger Sorgen. Ich glaube, der ist im Grunde besser als ein M1, gerade wenn man bedenkt, dass die Single-Core-Leistung höher liegen wird auf den zwei Kernen. Und theoretisch, falls das irgendwann eine Rolle spielt für die neue Siri, ist die NPU ja eigentlich auch stärker. Also ich glaube, was das angeht, kann das MacBook Neo sich tatsächlich sehr gut positionieren. Und wenn man den RAM ausklammert, sehe ich auch weniger Probleme. Alles, was gestrichen wird, ist sehr viel Convenience, wie mit der Tastaturbeleuchtung, die ja sehr nett ist. Also ich persönlich weiß nicht, ob ich darauf verzichten würde, aber ich glaube, wenn man irgendwo sparen möchte, dann sind die Einsparungen zum größten Teil eigentlich nachvollziehbar.
Ja, das stimmt, ne? Also Apple hat genau da Sachen weggeschnitten, wo ich auch sagen würde, okay, da ist es verkraftbar. Und dass sie gerade beim Display dann doch wieder weniger Einschnitte gemacht haben, das hätte ich genauso auch gemacht. Ich denke, damit ist zum Neo-Modell dann alles gesagt. Also wir werden uns auch das Gerät anschauen.
Ja,
Testmuster
unbedingt.
ist abgeklärt. Es wird Inhalte dazu dann auch geben. Inwiefern man dann wirklich beurteilen kann, ob die 8 GB die nächsten 5 Jahre tragen werden, ja, das ist ein Blick in die Kristallkugel, inwieweit die 8 GB die nächsten macOS-Updates tragen werden. Ja, das werden wir dann sehen müssen. Ja, das ist das große Fragezeichen bei dem Produkt. Gut, wenig Fragezeichen, weil es wieder wenig Neues gab. Lass mal zum Abschluss noch über das iPhone 6, doch nee, 17e
17 sind
sprechen.
wir schon, ja.
17e löst 16e ab. Was bedeutet das?
Das bedeutet, Apple hat ein neues Einsteiger-iPhone eingeführt in das Line-Up, das das bisherige 16e schlicht und ergreifend ersetzt. Das wird nicht weiter verkauft. Bedeutet aber auch, dass man jetzt die Wahl hat, wieder genauso wie vor einem Jahr, zwischen dem aktuellen iPhone 17, dem Einsteigermodell iPhone 17e und trotzdem noch dem Vorjahresmodell iPhone 16.
Ich sehe gerade, ich scrolle hier gerade die Tabelle durch, was die Unterschiede zum 16e angeht. Und mein Kopf kam wieder nicht umhin festzustellen, ah ja, das größte Thema ist eigentlich, dass es das Teil jetzt in rosa gibt.
Oh, das ist, ja, wie bei MacBook Neo, ist dann wohl die Farbe des Jahres bei Apple.
Hellrosa, denn ganz ehrlich, wir gehen vom A18 zum A19. Merkt das irgendjemand?
Ich glaube in der Realität nicht wirklich, nein. Ich glaube nicht, dass das im Alltag eine Rolle spielt und wer sein iPhone für Spiele nutzt, vielleicht minimal, weil der A19 noch mal stärker in der GPU ist, aber ich glaube generell sollte das kein Argument sein, das iPhone zu wechseln. Ja, es sei denn, man kommt von einem deutlich älteren iPhone, dann ist das natürlich wieder eine andere Geschichte. Aber wenn ein iPhone 16e hat, der hat, glaube ich, hier jetzt keinen Bedarf, auf ein 17e zu wechseln.
Ja, gut, das also von einem Jahr aufs nächste wechseln, das ist meiner Meinung nach sowieso sehr fragwürdig, egal was sich da tut. Aber ja, wir haben die neue Farbe, wir haben den neuen Chip, was hat sich sonst getan? Wir haben das neue Ceramic Shield 2, dreimal bessere Kratzfestigkeit,
sagt Und Apple. Es ist ja tatsächlich ganz gut, ich habe das 17 Pro mir selber gekauft letztes Jahr und ich habe, also Kratzer in das Display reinzukriegen ist so zumindest noch nicht bisher passiert. Also es ist schon, ich lüge jetzt nicht, wenn ich sage, es ist wirklich ein sehr, sehr nicer, also sehr, sehr guter Displayschutz einfach. Und ich glaube, das jetzt im 17e zu haben, das lohnt sich dann auch nochmal für Leute, die jetzt vielleicht doch zwischen einem alten 16e und einem 17e geschwankt sind, zu sagen, okay, ich nehme dann doch einfach den neuen Chip mit dem neuen Displayschutz und natürlich auch ein, zwei weiteren Neuerungen einfach mit.
Ja. Ich weiß nicht, inwiefern es halt schon fast absurd ist zu sagen, ja, man kann sich ja fast freuen, dass sie solche kleinen Features nicht vorenthalten. Es ist Apple, es ist teilweise ein bisschen willkürlich, was sie vorenthalten und was nicht. Sich da jetzt zu freuen, inwiefern das dann schon lächerlich und naiv ist, weiß ich nicht. Aber was wir auch bekommen haben, ist MagSafe. 20 Watt ja, kabelloses genau. Laden. Vorher waren es nur 7,5 Watt über Qi.
Ohne MagSafe. Also davor konnte man dieses magnetische Zubehör auch gar nicht hinten an das iPhone 16e ranmachen. Das ist jetzt mittlerweile möglich. Und ich glaube, das ist auch eine der Neuerungen, die bestimmt für einige sehr, sehr, sehr angenehm und gemütlich ist. Einfach weil sie jetzt MagSafe-Zubehör, was sie vielleicht von Freunden bekommen können, weil MagSafe gibt es jetzt schon eine Weile oder auch Key-2-Sachen und dann können sie das einfach weiter mit benutzen.
Und ich muss doch zurücknehmen, was ich eben über die Farbe gesagt habe. Ich glaube, für die meisten Nutzer wirklich am relevantesten wird dann vielleicht doch das Speicher-Upgrade sein.
Ja, genau. Genauso wie beim MacBook Air hat Apple hier den Speicher verdoppelt in der Basisvariante auf 256 Gigabyte, so rum, kleiner Zahlendreher. Und dabei aber gleichzeitig, und das ist das sehr faire, finde ich, den Preis nicht erhöht. Also der Preis ist gleich geblieben, trotz Verdoppelung des Basisspeichers. Und damit ist das iPhone 17e auch, wenn man das preis-leistungstechnisch betrachtet, einfach nochmal eine Ecke besser als das iPhone 16e.
Gut, also um den UVP zu nennen, sind 700 Euro, 699 ja. Euro. Wenn wir uns in den Preisvergleich klicken und schauen, was kostet denn das iPhone 16e aktuell? Ja, es sind 540. Wenn wir uns anschauen, was kostet die 256er-Variante? 669. Also man kann sogar sagen, wenn man die 256-Variante anschaut, selbst im Vergleich zum Marktpreis ist es gleich geblieben, die Bepreisung. Also ja. Wer die 256 GB will, der zahlt nicht mehr.
Ja. Apple hat effektiv den Preis gesenkt, würde ich vom iPhone 17e in den Raum stellen. Anders als beim MacBook Air, wo man sich jetzt darüber streiten kann, was da genau passiert ist. Aber hier würde ich schon sagen, es gibt mehr Leistung, mehr Funktion und mehr Speicher zum gleichen Preis wie vor einem Jahr. Also zur gleichen UVP.
Gut, das war ja früher mal die Grunderwartung, dass die Produkte zum gleichen Preispunkt besser werden über die Jahre. Wir sind natürlich aus der Tech-Bubble. Insbesondere von Grafikkarten was ganz anderes gewohnt inzwischen.
Das ist. Nee, vielleicht. Gut, vielleicht betrachte ich das deswegen auch zu euphorisch.
Ja.
Aber ja, es ist. Aber es ist schön mal zu sehen, dass man keine Preiserhöhung hat, und auch nichts dafür bekommt.
Ja, wenn ich mir so ein Produkt anschaue wie das iPhone 17e, und das ist ja auch eine Sache, die zieht sich bei Apple über das gesamte günstige, in Anführungszeichen, Produktportfolio. Ob wir uns jetzt das iPad anschauen, das einfach nur iPad heißt, oder das neue MacBook Neo, oder halt eben das iPhone 17e oder die vorherigen E- oder C-Modelle, die Display-Ränder, ne? Also das ist irgendwie so das Markenzeichen der günstigen, in Anführungszeichen, Apple-Produkte. Dicke Display-Ränder und schwarz.
Ja, Apple muss halt irgendwo auch diesen Spagat gehen aus, okay, wir wollen, dass alle unsere Produkte sich appleig anfühlen, also irgendwie hochwertig und trotzdem gut aussehen. Aber dann wollen sie auch gleichzeitig immer zeigen, okay, das ist aber nicht das Topmodell, damit man zumindest visuell einen Grund hat, vielleicht dann doch im nächsten Jahr sich das Topmodell zuzulegen. Und genauso haben sie das jetzt ja auch beim MacBook Neo gemacht, wo die Notch weggefallen ist, die ja bisher sehr charakteristisch war für ein MacBook. Und wer dann sozusagen ein MacBook Neo kauft, der hat kein charakteristisches MacBook, sondern eben eine günstigere Version. Also Apple versucht immer diesen Spagat zu gehen aus, okay, ja, wir verbauen Aluminium, wir verbauen diesen hochwertigen Look, diese hochwertigen Farben, aber trotzdem möchte man das immer irgendwie abgrenzen zu den Top-Modellen visuell.
Okay, also keine Notch jetzt als Qualitätsmanko, naja, weiß ich nicht, aber auch da sind es wirklich, also über die Ränder sieht halt jeder sofort, Moment, da ist irgendwas off. Ne? Es ist ein Apple-Gerät, es ist ein MacBook, aber es taugt halt weniger als, ja, so absurd das klingt, es taugt weniger als Statusprodukt.
Ja,
Und
das ist es ja.
das ist,
Das
ja,
ist ja
das
der
ist es
Punkt.
nicht, aber das ist auch definitiv, also würde ich unterstellen, intendiert von Apple, das ist gewollt, dass man die Produkte
Auf jeden
entsprechend leicht
Fall.
unterscheiden kann. Ne?
Ich meine, du hast dich hier gerade so ein bisschen süffisant über die Notch lustig gemacht. Und ja, sie ist kein Qualitätsmerkmal, aber sie ist einfach ein Statussymbol. Jeder, der eine Dynamic Island, also nur dieses Punch-Hole-Blob auf dem iPhone hat, der zeigt damit automatisch, er hat ein aktuelles Modell. Jeder, der ein iPhone 17e kauft, der hat dicke Ränder, wie du anmerkst, aber eben auch kein Dynamic Island, sondern nur so eine alte Notch, die von vor ein paar Jahren mal in war. Also
Das
das
sieht
ist
aus wie mein
durchaus.
iPhone 12, hör mal.
Ja, aber es ist eben dadurch irgendwo auch einfach ein Statussymbol, auch wenn wir das vielleicht nicht so sehen.
Gut, und damit wäre dann auch wieder, das ist so ein bisschen wie beim iPad Air, ne? Damit wäre eigentlich alles gesagt zu diesem Produkt, aber ein bisschen mehr noch als beim iPad Air. Vielleicht eher so wie das MacBook Air. Ja. Bei weitem nicht so interessant wie das MacBook Neo.
Nein.
Zum Abschluss, möchtest du noch ein paar Worte? Ich habe ja schon überlegt, ob ich es weglassen soll, ob wir es hier weglassen sollen im Podcast in der Kürze. Wie liegt da bekanntlich die Würze? Aber du bist ja ein großer Display-Konnoisseur. Das weiß ich ja von dir. Und Apple hat zwei neue Displays vorgestellt. Du hast wahrscheinlich schon eine Pre-Order gesetzt.
Ich fürchte, bei den Preisen warte ich noch auf Bildungsrabatte.
Ja, aber erzähl mal,
Aber
was
ja.
reizt dich so an den beiden neuen Apple-Displays?
Also sind ja eigentlich ganz interessant. Wir haben zwei neue Modelle. Wir haben einmal das Studio Display 2026. Das ist einfach nur eine Überarbeitung vom bisherigen Studio Display aus dem Jahr, ich glaube, 2022. Und dann haben wir einmal ein komplett neues Modell oder zumindest eine Art Pro-Modell. Und zwar das Studio Display XDR. Und
Vielleicht
das, ja.
musst du noch mal ein paar Hörer abhören, abholen. Sorry, wenn ich abhöre. Ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, dass Apple Displays anbietet.
Ja, Apple bietet tatsächlich schon länger, ich glaube auch seit Ewigkeiten Displays an. Das sind aber immer nur so Monitore, die extra für den Mac designt und entwickelt werden. Und ich
Und
glaube zumindest in
bepreist
der
werden.
Anf und natürlich auch entsprechend bepreist werden. In der Anfangszeit haben die, glaube ich, auch mit Windows halbwegs gut funktioniert, will ich mich jetzt aber nicht festlegen. Mittlerweile sind die für Windows-Nutzer gar nicht mehr so interessant, weil viele Funktionen dafür gar nicht verfügbar sind. Das darf man auch nicht vergessen. Bei Apple haben die Monitore alle noch Kameras, smarte Features und Siri irgendwie integriert. Also die sind schon sehr auf den Mac ausgerichtet, deswegen für Windows-Nutzer gar nicht so interessant. Wie du schon gesagt hast, sind sie halt auch sehr, sehr teuer. Bieten aber dafür meistens dann Konfigurationen an, die es so am Markt eigentlich gar nicht gibt. Zum Beispiel, und jetzt ziehe ich den Bogen zurück zum Studio Display XDR, dem neuen Top-Modell unter den Apple-Monitoren sozusagen. Das ist ein 5K-Display auf 27 Zoll mit IPS-Panel, Mini-LED-Display und 120 Hertz Bildwiederholrate. Wenn ich in Geizhals gucke oder im Computer-Based-Preisvergleich, dann finde ich da kein anderes Gerät, was diese Funktionen bietet.
Na, also das eine extrem hohe Auflösung, also vor allem dann halt eine extrem hohe Pixeldichte bei 27 mhm. Zoll. Ja, ich sehe schon die Kommentare bei uns im Forum von wegen Mäusekino. aber für manche Leute ist 27 Zoll noch absolut ausreichend, damit wäre ich auch ich. Nee, also 5K bei 27 Zoll, das sind 218 ppi. Ja, also das ist schon sehr schwierig zu erreichen mit einem normalen PC-Bildschirm, alleine das. Du hast es schon angedeutet, Mini-LED, 2304 Dimmzonen, also das ist eine Qualität, wie wir sie auch von den MacBooks eigentlich kennen, von den MacBook Pros eigentlich kennen. Das hier ist eigentlich das skalierte MacBook Pro-Display, oder nicht?
Kann man so verargumentieren, weil die Pixeldichte bleibt relativ ähnlich und die Mini-LED-Zonen, ich glaube, auf dem kleinen MacBook Pro 14 Zoll sind auch 2300-ish-Zonen verbaut. Nur hat Apple das jetzt eben in die Größe gezogen. Und da wird es auch dann interessant zu sehen, okay, wie stark ist denn der HDR oder der Mini-LED-Effekt dann eigentlich noch?
Also wir haben SDR 1000 Nits Helligkeit, HDR dann 2000 Nits Spitzenhelligkeit. Das ist noch mal ein bisschen heller als die MacBooks. Sie schaffen 1600, ne? P3, Adobe RGB, also das, ja, nee, es bleibt dabei, 120 Hertz, das ist ein skaliertes MacBook Pro Panel, so lässt es sich wahrscheinlich am besten zusammenfassen. Und der Preispunkt, wir haben schon gesagt, es ist sehr teuer, was heißt denn das? Sie geben ja wieder zwei Optionen, ne?
Genau, ja, sie bieten mehrere Optionen an tatsächlich. Also bei Apple hat man noch immer die Möglichkeit, nehme ich ein normales Panel oder nehme ich ein entspiegeltes Panel. Das wird dann immer Nanotexturglas genannt. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt einfach nur sage, ich will ein ganz normales spiegelndes Panel, dann bin ich beim Studio Display XDR bei 3.500 Euro
für einen Monitor. Aber das ist ja eigentlich, guck mal, du sparst dir ja quasi 1.000 Euro, wenn du das so kaufst. Denn was ist mit dabei?
Denn der Pro-Stand, also der bisherige Monitor-Stand, ist jetzt inkludiert im Lieferumfang.
Ja. Das ich glaube, also der bewegliche Standfuß, ne, das hat wahrscheinlich jeder mitbekommen, der 1.000-Euro-Standfuß, den verkaufen sie jetzt nicht mehr einzeln für 1.000 Euro. Wenn du das Pro-Display XDR kaufst, ist er mit dabei. Und selbst wenn du das kleinere, die kleinere Variante kaufst, die gleiche Auflösung hat, aber halt eben nicht so hell wird, nur 600 Nits und 60 Hertz kann, also das Studio-Display, das normale, das hat auch schon einen Preis von 1.700 Euro, wo man sagen würde, das ist ein bisschen absurd. Aber wenn man da den tollen Pro-Stand, der da nicht so heißt, haben möchte, dann zahlt man 400 Euro dafür. Beim XDR ist er mit dabei. Und ich glaube sogar, wenn du das Nanotexturglas wählst, also dieses fancy, die fancy matte Beschichtung, du hast hier erwähnst, ich glaube, dann ist sogar das Apple-Poliertuch im Wert von 25 Euro mit dabei, oder?
Das stimmt, weil das Nanotexturglas ist ein bisschen anfällig für Kratzer und dadurch muss man das sehr sorgfältig und pfleglich behandeln.
Also gratis Apple-Poliertuch, das sagt man nicht nein. Das ist ja so ein Meme. Ich meine, jetzt hinten raus sind wir ja sowieso ein bisschen lustig unterwegs und machen uns hier bei Apple lustig, was sie einem ja immer sehr einfach machen. Ich habe natürlich gestern Abend dann, nachdem das MacBook Neo vorgestellt wurde, prompt nachgesehen beim Apple-Poliertuch auf der Shop-Seite. Ist es denn auch schon kompatibel zum MacBook Neo? Und Apple ist pünktlich um 15 Uhr hingegangen und hat die Kompatibilitätsliste des Poliertuchs erweitert um das MacBook Neo. Ja, also wer auch immer sich das MacBook Neo bestellt, kann guten Gewissens ein Apple-Poliertuch für 25 Euro dazulegen.
Da bin ich aber beruhigt, Fabian.
Und wo wir schon bei solchen tollen Stilblüten sind, wo wir uns ja gestern gemeinsam in der Redaktion ein bisschen drüber lustig gemacht haben, ein PR-Bild zum MacBook Neo, sind wir nochmal bei dem Produkt, zeigt ein junges Mädel, wie es im Bett liegt, am MacBook Neo, wie gesagt, das 600 € MacBook, wenn man den Bildungspreis sich anschaut. Und was hat sie auf dem Kopf? Die 600 € AirPods Max.
Ja, es ist das Only Apple can do. Es ist echt.
Meinst du, die Marketingabteilung, denen ist einfach gar nicht bewusst, wie teuer die Produkte sind, weil sie einfach so realitätsfremd abgehoben sind?
Ich glaube, das ist eher Ragebait.
Oder meinst du,
Das
das ist
ist.
bewusstes Ragebait, weil sie genau
Ja.
wissen, so ein Scheiß geht viral?
Richtig, ja. Wer kauft sich ein 600 € MacBook und dann noch 600 € Kopfhörer dazu? Also komm. Sie hätten ja auch AirPods der jungen Dame
Ja.
spendieren können, aber ja.
Aber also ich meine, auf der anderen Seite betont es natürlich auch, wie günstig, also in Anführungszeichen, wie günstig dieses MacBook im Apple-Kontext dann tatsächlich ist.
Richtig, es kostet nur so viel wie ein paar Kopfhörer von Apple.
Und was mir gerade nochmal auffällt, jetzt haben wir hier ein tolles Durcheinander, was mir gerade nochmal auffällt, was wir natürlich gar nicht erwähnt haben, eben beim großen, bei der großen Entvaluation, Vorab-Entvaluation des MacBook Neos. Der größte Selling Point für manche User mag ja vielleicht sein, was es nicht hat, und zwar Windows.
Ja, das kommt natürlich ganz darauf an, welche Anwendungen man benutzt und was man gerne täglich mit sich herumschleppt. Aber ja, ich glaube, macOS in der Preiskategorie, das ist ein Novum und ich glaube, das wird auch bei einigen sehr gut ankommen.
Gut, aber das Fass, das wollte ich kurz aufmachen. Dann haben wir auch noch unseren Ragebait hier abgeliefert. Und jetzt beackern wir es aber nicht weiter, denn ich glaube, es ist eigentlich, was man zu den neuen Modellen sagen kann. Das haben wir jetzt alles gesagt. Wir werden uns die neuen MacBooks auf jeden Fall anschauen. Wie gesagt, Testgeräte befinden sich auf dem Weg in die Redaktion. Wir scharren schon mit den Hufen.
Ich bin sehr
Und
gespannt.
Bis dahin, wer diesen Podcast jetzt bis zum Ende gehört hat, der ist bestens informiert, würde ich sagen. Dafür danke ich dir, lieber Dennis.
Kein Problem. Gerne wieder. Gerne
Deine
wieder.
Expertise wird geschätzt von der CB-Funk-Community, da bin ich mir ganz sicher. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Donnerstagabend. Bleib gesund. Ich wünsche auch alle unseren Zuhörern ja, einen schönen Abend, wenn es Abend ist. Und ansonsten einen schönen Morgen und einen guten Tag, schöne Woche. Und auch ihr bleibt bitte gesund. Bleibt uns treu. Ciao.
Ciao, ciao.